Back to the Future of AI. Eine Podcast-Zeitreise über künstliche Intelligenz in Unternehmen und Gesellschaft mit KI-Pionier Alexander Tam.
Heute freuen wir uns, Klaus Fuchs von Rockstar Recruiting bei uns begrüßen zu dürfen. Klaus hat an der ETH Zürich in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen im Bereich Informationsmanagement promoviert und gehörte zu den ersten Mitarbeitern des ETH AI Centers. Doch das ist nicht alles. Er ist auch der Gründer von Rockstar Recruiting, einem Unternehmen, das sich auf die persönliche und kompetente Unterstützung im Tech-Recruiting spezialisiert hat. Seid gespannt, mehr über Klaus' spannende Arbeit und seine Perspektiven auf die Zukunft zu erfahren.
Ja, hi Klaus. Heute das erste Mal für uns aus Zürich. An die Zuschauer und Zuhörer, total aufgeregt heute hier bei ganz gutem Wetter und super Ausblick. Wunderschön, dass du Zeit hast und dass du heute hier bist, dass ich heute hier bin.
Herzlich willkommen in der Schweiz, Alex. Freue mich, dass ich da sein darf.
Wir hatten ja vorher schon mal so ein bisschen gesprochen. Du bist jetzt seit 14 Jahren in der Schweiz und bist sehr lange schon im KI-Umfeld unterwegs, auch im ganzen Thema Software Development, den Hack Zürich. Ja, erzähl doch mal, wie war so deine Journey, wenn wir mal in die Back to the Past erstmal gehen in der Zeit.
Gerne. Ich bin ursprünglich aus Deutschland, aus der Nähe von Hamburg, habe mich 2010 in die Schweiz aufgemacht, bin zur ETH gegangen für meinen Master, habe dann Schweiz lieben gelernt, bin 2022 dann auch Schweizer geworden, eingebürgert, ist auch ein spannender Prozess für die, die das noch vor sich haben. Bin wirklich glücklich hier, bin nach der ETH in die Data Science Beratung eingestiegen, habe nach einem kurzen Schwenk in der Industrie noch eine Promotion gemacht in dem Bereich und parallel die eigene Firma gegründet, Rockstar Recruiting. Wir haben die Mission, Tech-Talente und Tech-Jobs zu verbinden, da wo es spannend ist, da wo neue Technologien und viel Neues passiert. Wir arbeiten super gerne mit Startups und Scale-Ups zusammen. Ich war auch Teil des AI Centers seit der Gründung, habe mit dem Alex Illich das hier aufgebaut, da wo wir heute sitzen. Mega stolz, tolle Erfolgsgeschichte in die Universität, das Thema AI reinzutreiben, groß zu machen, die Wissenschaft mit der Industrie zu verknüpfen. Ich glaube, das ist ein ganz tolles und wichtiges Thema. Schweizer Wissenschaft ist im AI-Umfeld sehr, sehr wichtig, haben viele führende Köpfe und jetzt nehmen wir mit dem Center die Industrie und Startups auch mit. Hier wird viel gegründet, hier passiert viel. Drum freue ich mich, dass ich die Welt heute ein bisschen erklären kann.
Ja, mega cool. Ja, also für mich und vielleicht auch für die Hörer, was macht denn dieses Ökosystem so besonders hier in Zürich für KI und für Daten?
Das ist eine ganze Menge. Ich glaube, was man hier wissen muss, wenn man auf Zürich schaut, ist, glaube ich, lange Geschichte wissenschaftlicher Exzellenz rund um die ETH. Es muss aber nicht die ETH nur sein. Wir haben auch andere tolle Universitäten in der Schweiz, EPFL, es gibt auch St. Gallen etc. Es gibt viele gute Universitäten. Also oft auch der Anspruch, international exzellent zu sein. Das ist sicherlich so ein wichtiger Nukleus für dieses Ökosystem. Was die Schweiz oder insbesondere auch Zürich aber sonst bietet, ist natürlich auch der Finanzplatz, die Investoren, die ja auch hier sind. Die ermöglichen es natürlich dann den Ideen aus der Universität Finanzierung zu kriegen, die Startup-Gründung zu ermöglichen. Und dann hat man in Zürich praktischerweise gleich auch noch die Kunden, also die großen Firmen, die dann vielleicht diese Software, die AI dann auch nutzen. Und so ist eigentlich dieser Dreiklang aus, klugen Absolventen, Wissenschaftlern, wir haben Investoren und die führen zu Startups und wir haben auch noch Enterprise-Kunden und dieser Dreiklang, der ist in sich intakt. Auch der Migrationsvektor, wir haben hochqualifizierte Arbeitskräfte, die gerne herkommen, die gerne hier leben und das funktioniert an sich eigentlich ganz gut. Ja. Und wenn ich sage Zürich, dann meine ich nicht nur im Engeren die Stadt Zürich, sondern auch die Greater Zurich Area, die also sich tatsächlich auch dann darüber hinaus erstreckt. Die Kantone links und rechts machen auch mit. Ist also in sich ein wirklich tolles Ökosystem entlang des Zürichsees bis in die Berge rein. Sind viele Mittelständler, Startups und Firmen miteinander verbunden. Ja, ist ein ist ein Begriff, die Greater Zurich Area, kannst du auch gerne mal nachschauen.
Yeah, yeah.
Ist gerade 25-jährig geworden, diese Initiative. Ist, glaube ich, auch ein wichtiger Teil dieser Erfolgsgeschichte, dass man es immer wieder schafft, große Firmen hier anzusiedeln, ja, wie euch jetzt auch.
Genau, ja, also die sind auch auf uns zugekommen schon vor einigen Jahren und haben uns angesprochen, ob wir nicht Lust hätten. Und eben die Standardagentur der Zurich Greater Zurich Area, also wirklich spannend und hat auch funktioniert jetzt. Kannst du es noch ein bisschen, vielleicht, wie würdest du es mit Deutschland vergleichen? Ja, weil in Deutschland haben wir ja auch große Konzerne, wir haben auch natürlich tolle Universitäten, Entrepreneurship Center, aber was ist jetzt Zürich vielleicht besonders im Vergleich?
Ja, Deutschland ist sehr dezentralisiert und das trifft eigentlich auch auf die Schweiz zu, aber Zürich ist hier gewissermaßen eine Ausnahme. Was meine ich damit? Wir haben in Deutschland oft die Situation, tolle technische Uni. Ich habe am KIT in Karlsruhe Bachelor gemacht. Das hat es auch tolle Wissenschaftler, aber nicht gerade die größte Startup-Szene und auch nicht gerade die größten Fonds und Investoren und VCs, die diese Ideen finanzieren. Die sitzen vielleicht dann eher wieder in Frankfurt und die Startup-Szene sitzt aber in Berlin. Und wenn man das jetzt vergleichen würde, wäre Zürich ein bisschen was von diesen Städten in einem. Ja, viel kleiner natürlich, aber das wächst und gedeiht trotzdem. Wunderbar, weil der Student mit seiner Idee kommt quasi von der ETH runter, geht zum Paradeplatz, findet den Investor, dann setzt er sich in den Technopark, gründet sein Startup mit seinen Kollegen dort, baut es auf und verkauft seine Software vielleicht an ABB, die sitzen in Baden direkt nebenan und hat eigentlich wirklich die ganze Journey innerhalb von 5 Kilometern fußläufig erledigen können. Ja? Und das beschleunigt Sachen. Dieser Schweizer Pragmatismus, oder in Deutschland sind wir manchmal sehr bürokratisch und komplex und zu kompliziert denkend. Und in der Schweiz funktioniert das vielleicht manchmal ein bisschen schneller. Und das kann man, glaube ich, mitnehmen. Und vielleicht ist das eine Erklärung, warum das hier einfach ganz gut funktioniert.
Und steuerlich gibt es auch Vorteile.
Ja, das bin ich der falsche Berater dafür. Gibt sicherlich, ist individuell. Oder gibt natürlich auch Situationen, in denen auch in Deutschland man toll besteuert sein kann. Kommt aufs Setup drauf an. Ich denke, für den Durchschnittsangestellten ist natürlich Zürich sehr attraktiv. Gibt natürlich auch wieder Kantone, die sind noch attraktiver. Ist ein Thema für sich, oder? Steuer funktioniert ja auf kantonaler und Gemeindeebene, ist anders auch als in Deutschland. Das heißt, da muss jeder seine eigene Rechnung machen, wo er steuerlich sich domizilieren möchte. Viel wichtiger ist aber die Lebensqualität, und da ist natürlich Zürich mega hoch in vielen Faktoren. See, Berge, kurze Wege, öffentlicher Verkehr, Sicherheit, Sauberkeit. Es hat viele Faktoren, die hier stimmen, und in diesen Rankings sind ja immer irgendwie Zürich, Wien recht weit hoch. Und das kann ich auch nur bestätigen, also zumindest für Zürich. Darum bin ich ja 14 Jahre da und würde auch noch länger gern da bleiben. Ja. Und ja, am Ende ist das, glaube ich, Teil des Erfolges. Ja. Steuern, das ist eine Nebensache, ist nicht unwichtig, aber viel wichtiger ist die Lebensqualität. Und die Leute, die Gründer, die Mitarbeiter, die suchen sich den Lebensmittelpunkt ja nicht nur nach Steuern aus, sondern auch nach der Lebensqualität. Ja, ja. Ja. Und die ist ja super.
Aber ich glaube, du hast gerade noch einen Punkt angesprochen. Ich war die Woche auch unterwegs mit unserem bayerischen Digitalminister und haben wir so ein bisschen so einen Rant bekommen gemeinsam in einem Panel. Einfach auch über das Thema, welche Rolle der Staat eben auch spielen kann, um solche Ökosysteme zu begünstigen. Kannst du da, weil es auch eben aus Deutschland kommen, hast du ja den Vergleich, klar, ist schon ein bisschen her, aber was denkst du, wird hier richtig gemacht, weil du sagtest Pragmatismus, also was gibt es da für Vorteile oder inwiefern begünstigt auch der Staat dieses Ökosystem?
Da kann ich wirklich eher für die Schweiz sprechen als für Deutschland, weil es, wie gesagt, lange her ist. Ich weiß, in Deutschland gab es damals das Exist-Gründerstipendium, da weiß ich schon gar nicht mehr, ob es das überhaupt noch gibt. In der Schweiz, das funktioniert gut, sicherlich. Für Early-Stage-Startups gibt es viele Möglichkeiten, Ideen zu validieren und zu frühen Finanzierungen zu kommen. Es gibt den Venture-Wettbewerb, da kann man bis zu 100.000 in relativ leichten Wettbewerben oder relativ leicht mal einsteigen in die Wettbewerbe und Teile der Finanzierung auch schnell bekommen oder validieren der Ideen. Es gibt ein Projekt, ein Programm, auch das öffentliche Gelder verwaltet, das heißt InnoSwiss. Dort werden Startups und universitäre wissenschaftliche Partner zusammengespannt. Und das fängt von kleinen Innochecks mit 20.000 Franken Förderung an bis hin zu Multimillionenprojekten, wo man InnoSwiss Förderung bekommen kann für wissenschaftlich relevante Umsetzungen in der Praxis. Da gibt es, also ich denke, das sind sicherlich Frühphasenfinanzierung mit Wettbewerben wie Venture Kick heißt das Projekt für die Finanzierung. InnoSwiss ist sicherlich so zwei Gefäße, wo hier sehr angewandt werden. Gerade InnoSwiss ist auch sehr relevant, ja, glaube ich schon. Gibt auch vom Regulator, es gibt so eine KI-Sandbox hier in Zürich, wo Ideen relativ unbürokratisch schnell ausprobiert werden können, bis zu einer gewissen Größe. Gibt auch da im Bereich Fintech-Regularien, wo man sagt, hey, bis zu einer gewissen Asset Under Management kannst du Sachen schnell ausprobieren und erst dann brauchst du größere Lizenzen. Ich glaube, der Staat versucht hier relativ clever frühe Validierung zu ermöglichen. Und wenn natürlich das Projekt dann fliegt, die Idee ist gut, Kunden kommen, es skaliert, Geld ist da, ja, dann kommt die Anschlussfinanzierung und dann muss man natürlich auch bürokratisch ein bisschen aufmunitionieren. Ja. Ich glaube, das ist so etwas, wo der Schweizer Pragmatismus ganz gut funktioniert.
Ja, das ist super.
Ich bin jetzt aber auch kein Government-Experte.
Kein Venture-Steuerberater.
Sicherlich da auch, wenn jetzt Zuhörer sagen, hey, mit meiner Idee will ich in die Schweiz kommen, dann sind, glaube ich, da Experten auch von der Greater Zurich Area super Ansprechpartner, mit denen man über Themen von Fördergeldern, über wie bringt man IP hier ein, das sind natürlich ganz andere Experten dann noch.
Ja, da gibt es schon, also IP-Besteuerung ist eben auch so ein Thema. Wie ist es so, also kannst du kurz nochmal erzählen, so ein bisschen diese Story auch von dem Hack Zürich, dann zur ETH AI Center, was war die Idee, was bekomme ich hier an Service, warum gibt es das, was ist der Vorteil?
Hack Zürich, als ich damals dabei war mit Jonathan und Rasmus, die haben damals auch, bevor ich dazu gekommen bin, einen Verein gehabt als Hobby. Das war jetzt kein Government-Engagement, das war einfach studentische Initiative. Wie es aber auch in Karlsruhe auch funktioniert oder in anderen Unis auch. Da gibt es Studenten, die wollen was pushen, die wollen was organisieren, die wollen Startups gründen. Und Hack Zürich ist dann organisch recht schnell richtig groß geworden. Also erst waren es 30 Teilnehmer, dann irgendwie 300 und irgendwann nochmal 800 bis noch mehr. Ein Hackathon, absolut in der Freizeit organisiert. Aber das ist wieder das Ökosystem. Es hat Startups, Finanzierung, Sponsoren, Teilnehmer, jeder will nach Zürich. Das hat immer organisch funktioniert. Das hat natürlich viel Arbeit gekostet, aber das war einfach auch irgendwo da die Dynamik und auch schon früh, als ich bei Zürich dabei war, das war 2013, 14, 15 die Zeit, da hat das schon richtig organisch ein Ökosystem hier gehabt. Und irgendwann später kamen natürlich auch die Stakeholder der Wirtschaftsförderung dazu und haben natürlich das dann auch versucht, noch größer zu machen. Interessanterweise waren recht früh auch schon immer die Amerikaner dabei. Die amerikanische Botschaft von Bern hat das auch irgendwie erkannt und mitgesponsert und gefördert. Finde ich natürlich auch cool. Die Amerikaner sind ja in vielen Sachen da im Digitalen nochmal agiler. Und vielleicht, wenn Hackathons wirklich einer der frühen Initiativen sind, die zu Startups führen, ja, vielleicht kann man dem Staat dann auch empfehlen, da zumindest die studentischen Initiativen, die da vielversprechend sind, auch zumindest etwas zu fördern. Ja.
Das ist spannend, weil das, ich glaube, das wird wenig gemacht bei uns, dass der Staat, es gibt natürlich auch sowas wie halt der Gründerfonds, aber es sind mir dann eher so größere Themen, weniger, dass es das, ich wüsste gar nicht, wer sowas eigentlich machen würde, muss ich mal klären.
Gibt wahrscheinlich wieder Zuständigkeiten, die sich keiner erklären kann, aber ich denke, auf lokaler Ebene kann das recht pragmatisch funktionieren. Ich glaube, wir haben jetzt auch nicht über viel Gelder gesprochen da. Das waren hier mal 5.000 und da mal etwas, dass das Event einfach noch ein bisschen mehr Qualität kriegt, bessere Infrastruktur, noch mehr Preise für die gewinnen. Und so kam natürlich auch die Exzellenz dahinterher und viele Startups, die sich dort irgendwo gründen und entwickelt haben. Ja.
Weil du hast gerade von USA gesprochen in dem Kontext. Google ist ja auch schon lange hier, verhältnismäßig. Kannst du welche Rolle hat USA im Push von Zürich und
eine ganze Menge, ehrlich gesagt. Also Google ist schon 2004 in Zürich sesshaft geworden. Also wir reden jetzt 20 Jahre Google.
Das habe ich zwei Jahre Abi gehabt.
Ja, Das ist also, und die sind mittlerweile also über 5000 Entwickler hier in Zürich. Das ist das größte Engineering Center außerhalb der USA für Google.
Wow.
Und das ist ein Hochlohnstandort, oder? Das entscheidet man natürlich irgendwie aus guten Gründen. Durch die wissenschaftliche Exzellenz etc. ist auch der größte IT-Arbeitgeber hier in Zürich. So, ist aber nicht nur Google, oder? Es hat auch andere Stakeholder, die wichtig sind. Eine neue Ansiedlung hier auch in Zürich ist Boston Dynamics mit den Robotern. Cool. Auch amerikanische Firma. Dann haben wir natürlich Disney hat auch ein Lab hier immer gehabt. Auch sehr wichtig, auch schon viele, viele Jahre hier. Wir haben IBM in Rüschlikon, auch Amerikaner. Es gibt auch ein Team von Apple hier. Und. Also es ist wirklich spannend, und auch auffällig, Meta ist ja auch hier, auch im Bereich Mixed Reality viel gemacht. Es ist wirklich auffällig, wie viele Amerikaner hier sind, spricht ja auch für den Standort. Und sicherlich hat das zwei Konsequenzen. Erstmal gehen natürlich die Gehälter hoch, oder? Weil Google und Co. die zahlen natürlich super. Ist nicht immer für den Schweizer Mittelstand so einfach da mitzubieten, aber in meiner Meinung überwiegen trotzdem die positiven Effekte, dadurch, dass natürlich viele Talente herkommen, irgendwann vielleicht auch mal Meta, Google verlassen, dann wieder etwas gründen oder in Startups investieren oder auch ihre Familien und Partner mitbringen. Ich glaube, es ist wirklich eine tolle Symbiose aus amerikanischen Tech-Companies und Zürich. Die ist eine sehr fruchtbare Partnerschaft. Mittlerweile sind aber auch viele, viele nicht-amerikanische Firmen hier. Auch eine Huawei aus China hat hier ein Engineering-Hub. Ist, glaube ich, auch dabei, jetzt mehrere hundert Mitarbeiter da zu haben. Also es ist sehr international, das Ökosystem. Ja, und jetzt seid ihr da, die neueste Ergänzung.
Genau. Ja, ich sehe es, in München sehen wir das auch, diese Entwicklung. Ja, das auch. Ich glaube, Google hat sich auch entschieden, jetzt dort auch noch das Thema Engineering nochmal zu vergrößern. Ja. Ist natürlich von den Kosten her nochmal deutlich attraktiver vielleicht auch, ja, und Accenture wird groß investieren und viele andere auch, vielleicht auch ein bisschen Vorbild, was sich München da nimmt, ein Stück weit an Zürich. Jetzt hast du schon ein bisschen angedeutet, das Thema Verdienst, das Thema Ökosystem, mit deiner Firma bist du ja, machst du ja Recruiting. Genau. Die Frage hast du schon öfter gehört, bist du jetzt Headhunter oder was genau macht ihr da?
Das kann
oder?
Man schon so sagen, ja. Also bei Rockstar sind wir tatsächlich, kann man so sagen, Headhunter. Also uns interessieren natürlich vor allen Dingen die neuen Technologien, Startups, Scale-Ups, die vielleicht eine Finanzierungsrunde gerade abgeschlossen haben, Series A, Series B, Series C. Wunderbar, die Founder haben das Geld auf der Bank, what's next, oder? Jetzt möglichst schnell ein tolles Team bauen mit den besten Leuten, die es gibt. Die stehen aber nicht immer Schlange, weil man hat das letzte Jahr Fundraising betrieben, man war nicht auf den Hackathons, man war nicht auf den Events, das ist unser Job. Wir sind im Schnitt auf über 2 Events pro Woche, wo wir die besten Leute kennenlernen, fragen, wo sie hinwollen in ihrer Karriere, what's next for you. Wir sprechen deine Sprache, wir holen auch die Leute da ab, wo sie sind, sei es auf einer Data Science Conference, sei es auf einem Event im Crypto Valley in Zug. Heute Abend bin ich noch in Basel, Intelligent Health ist das Thema. Und so sind wir eigentlich immer im Ökosystem unterwegs, lernen die Leute und Startups dort kennen, auch meistens auf Gründerebene und matchen dann die wichtig zu besetzende Stelle, oder? Head of Engineering, ein Teamlead, das sind wichtige, gerade am Anfang eines Startups, extrem wichtige Positionen, wo es oft dann nicht reicht, auf LinkedIn eine Stelle zu posten, 400 Bewerber zu kriegen und sobald man damit Filtern durch ist, merkt man, dass die Besten schon wieder weg sind, die sind woanders. Und da sind Headhunter wie wir sicherlich eine spannende Option, kostet natürlich ein bisschen was, aber wir haben eine Datenbank mit vielen tausend tollen Talenten aus dem Dachraum, die gerne diese Aufgaben wahrnehmen. Und unser Incentive ist natürlich, wir werden bezahlt, wenn es funktioniert. Das heißt, Arbeitsvertrag unterschrieben, Probezeit überstanden. Das ist der Erfolg, an dem wir gemessen werden. Und so schaffen wir es immer wieder, tolle Startups und Scale-Ups, aber auch Corporates und Consultants mit den richtigen Talenten zu versorgen, weil wir wissen, wer wen braucht und wer zu wem passt.
Also ich glaube gerade, ich meine, ich hatte immer so ein bisschen ein bipolares Verhältnis, ehrlicherweise zu dem Metier, weil man ja fast täglich aus England irgendwie so einen Anruf kriegt, ja, ich gehe schon gar nicht mehr ran, weil ich habe in England keine Kunden, toi, 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 ja, Und natürlich, wenn man so ein bisschen Pionier in dem Umfeld ist, dann werden einem eher die Leute abgeworben. Ja, mhm. Was natürlich, auf der anderen Seite finden die dann auch wieder tolle Jobs und irgendwann ist man ja auch mal jetzt mit knapp 500 Leuten, natürlich tut einem jeder weh, aber es ist ja auch ein Ökosystem, was sich wieder ergibt. Leute kommen zurück, Leute werden auch wieder Kunden und ich hatte es jetzt halt auch selber auch mit Headhunter gearbeitet, für eine sehr strategische Stelle, weil was mein Learning war, ist halt, dass du einfach als Firma unterschiedliche Phasen hast und du brauchst unterschiedliche Leute je nach Phase, ja, und du kannst sie auch nicht, also es ist relativ schwer oder nicht jeder möchte halt diese Phasen selber mitgehen, ne, sondern Leute fühlen sich vielleicht in einer Phase wohl, also ich finde Startup cool, wo ich den Gründer jeden Tag sehe, wo ich halt irgendwie bis 30 Leute mich heimelig fühle oder ich will halt so dieses Scaling mitmachen, ja, genau. Oder ich möchte halt wirklich eine Maschine, also wirklich einen Mittelstand umbauen. Also mehr, oder ich will halt im Konzern sein. Ne? Und ja. Also wie ist da so, wie und mit, also arbeitet ihr auch mit Technologie dann oder wie macht ihr das? Ja? Neben dem natürlich Skill-Thema, was natürlich auch sehr extrem wichtig ist.
Jetzt hast du mehrere Fragen gestellt, also ich versuche erstmal anfangen. Genau, was will wer? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten und ändert sich auch, oder? Neighbors grass is always greener, oder? Die einen wollen aus Consulting raus, die anderen wollen gerade wieder rein. Da hören wir natürlich zu und bewegen natürlich die Hebel in die richtige Richtung, wo die Leute hinwollen und was unsere Kunden auch wollen, natürlich. Zum Beispiel, wenn wir jetzt die Zeit ein bisschen zurückdrehen, 2015, 16 ist Ethereum hier entstanden in Zug oder diese Kryptowährung, die mittlerweile auch recht bekannt geworden ist. Damals war es dann auf einmal sehr sexy, sehr interessant, in diese Branche zu steigen. Krypto, was ist das? Wo muss ich da arbeiten? Welche Skills brauche ich da? Da war natürlich, wir als Headhunter hatten eine dankbare Aufgabe, dieses Thema zu bearbeiten. Und das hat sich auch natürlich als Riesenerfolgsstory in der Schweiz herausgestellt mit jetzt über 1200 Firmen, die im Blockchain-Space hier sich angesiedelt haben und wow, aktiv sind. Das ist eine ganze Industrie geworden. Ist auch so ein Thema, oder? Du sagst Startup, Konzern und alles dazwischen, aber es gibt natürlich auch diese Industrien, oder? Will ich aus Fintech raus oder rein, Pharma raus oder rein, das ist auch immer so ein Thema. Und auch wenn du zwei Firmen hast in der gleichen Industrie, die eine ist eher so amerikanisch und vielleicht mal mehr Überstunden und hire and fire, für manche ist das interessant, oder? Der will da vielleicht eher dort arbeiten. Und dann gibt es aber auch diese eher mittelständischere, traditionellere Kultur und für manche ist das Richtigere. Und da sind wir als Headhunter die Richtigen, die diese richtigen Matches dann machen. Und wie machen wir das? Tatsächlich viel, viel manuell und in Person. Jetzt am Ende vertrauen die Menschen bei so wichtigen Entscheiden, wo ist mein nächster Arbeitgeber, doch am Ende noch einem Menschen, der mal in dem Büro war, der mit den Mitarbeitern dort vor Ort gesprochen hat, der auch den Line-Manager schon mal getroffen hat, der dann nachher der Chef werden könnte. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Entscheidung. Der Arbeitgeber ist ja 5 Tage die Woche, bin ich mit dem beschäftigt. Trotzdem nutzen wir natürlich auch KI im Verarbeiten von CVs, im Verarbeiten von Job-Description, im Matching, Vorselektieren. Da passiert immer mehr mit Large-Language-Modellen.
Was macht ihr da? Also wir haben gerade ein Projekt mit umsetzen dürfen oder sind da immer noch dabei für eine Arbeitsagentur in einem, spannend, nicht Deutschland, ja, nicht Schweiz, anderes, ja, Land. Und also was da zum Beispiel ein Mega-Benefit war, ist gerade internationale Ausbildungsberufe oder Ausbildungsstandards, ja, in unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Regulatoriken und so, das zusammenzubringen. Allerdings jetzt über alle Berufe, also auch der Maler aus dem Iran, der auch als Schreiner arbeiten kann, sozusagen, zum Beispiel, den auf den Job zu bringen. Also auch im Handwerk ist das extrem Fachkräftemangel. Aber also wie macht ihr das oder was? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also am Ende sind bei uns, glaube ich, gegenüber jetzt Malern oder Köchen, wo das Spektrum relativ ähnlich ist, oder? Natürlich gibt es auch da große Unterschiede zwischen Imbiss und Fünf-Sterne-Küche. Aber in der IT sind die Facetten noch mal viel größer, oder? ML-Ops, DevOps ist was ganz anderes als Frontend, ist was ganz anderes als CTO, ist was ganz anderes als Cybersecurity. Ich glaube, was bei uns wichtig ist und was auch der Erfolg ist, ist natürlich Skills-Mapping, oder? Wenn ich Python brauche, muss das sowohl im Job als auch im CV drinstecken, also die Skills da zu mappen. Es geht auch immer mehr in die Richtung geradlinige Lebensläufe zu erkennen, oder Arbeitgeberwechsel, wie oft war die Person konstant in einer Industrie. Das ist natürlich auch etwas Wichtiges für eine vielversprechende Vermittlung.
Ist das so, oder? Weil, also bei mir war das so, als ich bin ja auch jetzt irgendwie schon über 40, ja, also ist man in der Industrie schon. Also so vor den Dinosauriern eigentlich noch, vor dem Urknall. Aber ich habe das auch noch so gelernt, ja. Also so eine Schau, dass du kein Loch im Lebenslauf hast. Und ne, gut, bei mir ist einfach, weil relativ lange
ja, ein Arbeitgeber.
Ja, genau. Aber dann irgendwann habe ich aber gerade, als so diese krasse Hype-Phase war, ne, ja, wo man einfach schauen musste, wen man überhaupt kriegt, sage ich mal so. Wie ist das so? Also ist das ein Thema oder ist es kein Thema oder ist es ein Indikator?
Am Ende ist auch heute nicht so, dass du jetzt 1000 Bewerber pro Stelle hast. Also es ist immer noch so, dass du musst ja, Salär muss passen, Location muss passen. Oft ist auch Deutsch ein wichtiges Thema, auch heute noch, dass der Arbeitgeber das wünscht. Mhm. Verfügbarkeit jetzt gerade, am besten gestern, ist trotzdem, also 2022, so die Hype-Phase sicherlich gerade nicht mehr so, aber ist es auch nicht so, dass die Leute jetzt arbeitslos auf der Straße stehen und man da super picky sein kann. Lücke im Lebenslauf. Jeder hat unterschiedliche Lebensläufe, ist immer schwierig, über alle zu sagen. Aber trotzdem ist, glaube ich, vielversprechend, wenn jetzt jede Station, sag ich mal, 2 Jahre plus minus mindestens mal war. Mhm. Ich glaube, das ist dann schon für so einen geradlinigen Lebenslauf ganz, ganz, ganz vielversprechend.
Ich finde cool, dass andere werden sagen, so 2 Jahre.
Ja, eben, so, genau.
Wir sind seit 4 Generationen, haben wir bei Siemens gearbeitet.
Genau, soll das, es ist was anderes. IT ist natürlich schnelllebig. Also ich finde das immer, will jetzt auch nicht sagen, ist es jetzt besser, 6 oder 8 Jahre irgendwo zu arbeiten zu haben. Ist, glaube ich, jetzt irrelevante Diskussion. Aber ich glaube, es ist für wenn man jetzt, sag ich mal, relativ guten Lebenslauf hat und hier 2 Jahre, da 3, mindestens mal, dann ist es, glaube ich, kein zu volatiler Lebenslauf. Wenn jetzt allerdings jemand hier nach 3 Monaten raus ist und dann nach 6 Monaten und dann nach 3 Monaten, das ist dann natürlich dann oft weniger vielversprechend. Und das ist etwas, was eine AI dann vielleicht auch schneller erkennen kann, automatisiert vielleicht auch vorher mal erkennen kann. AI kann natürlich auch Zertifikate mal erkennen oder auch Noten vergleichen. Vielleicht auch, intelligenter vorfiltern, oder wenn ich weiß, Deutsch muss mindestens C1 sein, dann kann man vielleicht so viele Lebensläufe schon mal nicht beachten. Mhm. Und das spart Zeit. Am Ende ist es aber immer nur eine Vorsortierung und am Ende geht der Mensch, der Recruiter, die Recruiterin nochmal drüber. Und da haben wir echt tolle Kolleginnen und Kollegen, die das auch mit wirklich viel Passion machen, die dann auch wirklich gern sich freuen, wenn der Kandidat das Interview gut gefunden hat und die extra Meile gehen, nachfragen. Und am Ende sind die Situationen, Alex, so individuell. Dann kommt ein Arbeitsvertrag zustande oder nicht zustande, weil man den Hund ins Office mitnehmen darf oder nicht. Also so menschlich wird es am Ende dann doch wieder. Sind Geschichten passiert, es ist unglaublich.
Das ist auch spannend, oder? Einer hat mir erzählt, da war eine Anforderung, 7-Digit-Job, aber der wollte keine Erstgeborenen. Also okay. So eine Bedingung.
Das kenne ich jetzt noch nicht, aber
das fand ich auch interessant. Gibt's
gar nicht. Also alle, Menschen auf beiden Seiten ist nicht immer leicht, unser Geschäft. Aber es funktioniert trotzdem und das schon seit 8 Jahren. Es macht uns auch viel Freude. Und was uns besonders Spaß macht, ist halt wirklich, wenn die Firmen Series A, Series B haben und diese tollen Ideen umsetzen dürfen. Das macht auch vielen Mitarbeitern Freude, diese Wachstumsphase damit zu gestalten. Und da kennt man halt nicht jeden Arbeitgeber in dem Bereich. Und das ist unsere Kernkompetenz, die Transparenz reinzubringen. Hey, wie ist es denn bei Startup A, B oder C? Wie sind die denn wirklich?
Dieses Matching dann, ja. Also das ist auch, ich meine, in Deutschland haben wir, glaube ich, eigentlich wollte ich gar nicht so lange drüber reden, aber es ist doch spannend jetzt. Ja? in Deutschland haben wir halt auch das Problem, du kannst auch voll schwer was rausfinden sozusagen, ne? Also ab und was ich halt auch selber lernen musste, weil ich, klar, wenn du in dieser Techie-Szene bist und selber Techie bist, dann irgendwie, man unterhält sich halt, was ist dein Lieblingsvideospiel, und dann weiß man relativ schnell, ob das passt oder nicht, ja, irgendwie, ja. Ich muss gerade an Tristan denken, mit dem ich über Doom diskutiert habe, und jetzt gibt's ja die, ne, diese erste KI, die quasi Doom in Echtzeit, weiß nicht, ob du es gesehen hast, das ist total krass, also eine Gen-AI baut das Spiel, während du spielst,
okay,
ohne dass das irgendwas, also es keine Engine gibt oder so,
okay,
das Spiel entsteht einfach,
Wahnsinn,
as you play, also es ist crazy shit, ja, wenn man sich überlegt, was das für irgendwie Virtual Reality und so weiter bedeuten kann,
ja,
und für Webseiten, ne, die sich einfach
Filme,
generieren,
Musik.
Filme, genau, ja.
Wahnsinn,
genau,
ja,
ja, also krass, und vor allem, wenn es dann noch gekoppelt ist an deine Emotionen oder wie auch immer,
ja,
ne, auch ein bisschen scary, aber was ich sagen wollte ist, was ich gemerkt habe, je höher man natürlich dann kommt, irgendwo auch in der Verantwortung, im Gehalt und so weiter, desto mehr sind natürlich auch die Leute irgendwo auch gut darin, sich zu verkaufen, ja. Vielleicht zwei Fragen. Also erstmal, wenn man heute jetzt Uni absolviert, ich weiß nicht, ob man noch Data Science, ob das noch der hottest Shit ist sozusagen, das wäre so die eine Frage. Also was sollte man, was wird am krassesten gefragt gerade? Ja, und siehst du da Unterschiede vielleicht hier zu woanders? Und Frage zwei ist, wie findest du raus, oder was ist so ein dein bester Hack, um zu gucken, ob Leute auf eine Stelle passen?
Okay, spannend. Also Hack auf eine Stelle passen. Am Ende, wenn ich schon weiß, Skills passen, Gehalt passt, Location passt, was für uns oft Freude ist, wenn ich weiß, der Gründer ist vielleicht ein Skifahrer und der Kandidat steht unten im Hobby, steht auch Ski, dann und
kein Snowboard.
Dann genau, kein Snowboard. oder wenn es auf der zwischenmenschlichen Ebene über Skills, über auch wie sie vielleicht kommunizieren und vielleicht sind sie beide eher introvertiert, extrovertiert. Wenn man das alles abgeklärt hat, Hard Skills, Soft Skills und auch die menschlichen Faktoren, dann ist der Quick Win, wenn du wirklich sagst, okay, bei beiden, die reden den ganzen Tag nur über Skifahren, dann kann man die, glaube ich, in einen Raum stecken. Das ist so ein Hack. Deswegen.
Aber das muss passen, ne? Also ich glaube, ja, das hast du implizit auch jetzt gesagt, also der bei dem Startup hat der Gründer natürlich eine wichtige Rolle.
Ja.
Und Gründer prägt natürlich die Kultur. Ja?
Ja.
Und das muss passen, oder? Also das meinst du auch?
Ich denke auch. Also je nachdem, wie groß das Startup ist. Bei 500 Leuten hat man vielleicht mit dir als Gründer nicht immer zu tun. Aber in den typischen Startups, die wir so betreuen, sind es vielleicht eher 15 bis 50 Mitarbeiter, wo doch der Gründer dann...
die Gründerin.
Die Gründerin, ja, genau. Sind wir auch immer öfter, ist auch gut so. Wo die Gründer und der neue Mitarbeiter auch oft mal ein Lunch haben und sich austauschen, und das ist ja auch die Idee, dass man auch dieses Startup aufs nächste Level bringt, und da wird dann früher oder später natürlich auch das Zwischenmenschliche wichtig, und ja, es gibt zum Beispiel Startups, die gehen mittags immer joggen, und wenn man dann weiß, okay, der neue Kandidat will auch gern joggen, ist ja Match made in heaven, oder? Das wird auch dann in schwierigen Phasen gut funktionieren, weil kriegen sie den Kopf frei beim Joggen, und es gibt Startups, ja, da wird dann mal gekocht, oder es gibt Startups, die klettern, oder ja, es gibt auch Startups, die machen gerne Hackathons, und das muss einfach auch passen, weil Arbeit ist natürlich wichtig, aber am Ende sind wir auch alle Menschen, und dann ist es wichtig, dass man da auch, ja, zusammen sich wohlfühlt, und das ist ein Quick Win, ne? Aber was vielleicht der weniger quicke Win ist und wo, glaube ich, auch die Rolle von meinem Mitgründer wichtig ist, er ist Psychologe, der Justus, ist halt wirklich auch diese psychologischen Facetten, die wichtig sind beim Match, oder?
Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt kein Psychologe ist? Oder was
ich auch nicht.
Kriegt man dann so eine Fangfrage und wird man dann irgendwie gefilmt? Oder also es ist immer so dieses Horror-Szenario Assessment Center, ja? Also du machst ein super Assessment Center und dann hältst du beim Essen, wo du denkst, wäre schon vorbei, die Gabel falsch, und auf einmal heißt es ja, sorry, aber das hatte ich mal, ich glaube, Goldman Sachs oder so, hatte ich mal so, weiß ich noch, da hat einer das erzählt, und gesagt, oh, und dann nimmt er das Messer und teilt die Kartoffeln mit dem Messer und nicht mit der Gabel, und dann wusste ich, okay, das war's. damals habe ich gerade gelernt, nicht mit den Fingern zu essen, und dachte mir so, oh shit, und glaub ich, da brauche ich mich, glaube ich, nicht bewerben mehr.
Nein, solche Assessment Center sehen wir also zumindest in unseren Kundenkreisen gar nicht. Also es sind echt immer individuelle Prozesse, Interview, Coding Challenge und dann Arbeitsvertrag zum Beispiel. psychologische Assessment, ich glaube, das geht über das Gespräch, oder der ausgebildete Psychologe, der wird dann recht schnell erkennen, was motiviert dich, was treibt dich an, bist jetzt eher der monetär incentiviert, das funktioniert ganz anders als der Tüftler, der die beste Lösung bauen will und. Und das muss auf beiden Seiten dann irgendwie fruchten und die Ziele ähnlich sein und was treibt die Leute an? Das ist, glaube ich, so die wichtige Frage. Und können Sachen sein, wie wenn der eine wirklich eher introvertiert ist und die anderen alle extrovertiert, dann muss man das vorher wissen und vielleicht auch abwägen, ob man dieses Match dann machen möchte oder nicht. Ja.
Und was ist jetzt in Zürich oder was ist so das, also das was ist so das Einhorn, dass du dir jeden Tag jagst durch die Gassen?
Das Einhorn, also die spannende Disziplin ist natürlich AI, Large Language Modell ist immer noch hot. Wir sehen natürlich viele Beratungen, die danach gerade suchen. Wir sehen also auch, wie Startups erst entstanden sind im Bereich Large Language Modelle, dann jetzt die Berater diese Projekte an die Corporates drängen. Irgendwann kommen dann die Corporates und sagen, jetzt brauchen wir auch Large Language Model Kolleginnen und Kollegen.
Aber gleich darf ich kurz einhaken, weil das Thema gibt es ja erst seit zwei Jahren. Ja. Ich meine, wir haben auch Glück gehabt, wir haben einen Kollegen bei uns, der vorher schon in dem Bereich sehr viel gemacht hat, also als es noch NLP war, so nach dem Motto. Aber das ist ja also das Klassiker so, ja, ich hätte gerne jemanden mit 20 Jahren Berufserfahrung in dem Umfeld und keine Ahnung, vor 20 Jahren gab es halt noch nicht mal einen Computer.
Ja, so. Da kommt dann wieder das Hackathon-Mindset ins Spiel, oder? Bei uns, wir heißen ja nicht aus ohne Grund Rockstar, wir sind Nick Hastings von Netflix hat den Term Rockstar-Programmierer definiert, das sind die Leute, die halt extra Meilen gehen, die halt unter in der Badewanne, beim Duschen oder sonst wo nochmal die Idee haben, die auf Hackathons gehen. Das ist auch das, was mich vielleicht wieder mit der Vergangenheit verbindet. Mhm. 2 Jahre sind natürlich trotzdem eine lange Zeit für jemanden, der wirklich jeden Tag damit gearbeitet hat, der sich in seiner Freizeit noch Coursera-Kurse reinzieht, der auf Hackathons geht. Und dann hast du natürlich jemanden, der schon echt viel Erfahrung hat. Und um die geht's bei uns.
Weil der halt quasi das in 2 Jahren gemacht hat, was andere halt in 10 Jahren machen.
Genau, korrekt, Alex. Ich glaube, das ist was unsere Kandidaten ausmacht, dass die auf die Konferenzen gehen, auf die Meetups gehen, auf die Hackathons gehen und sich so sagen, hey, Large Language Modelle sind jetzt da und ich mache meine ganze Karriere danach. Mhm. Das ist so ein bisschen das Thema, wonach wir und unsere Kunden suchen. Ja. Und Large Language Modell ist eins. Security ist sicherlich ein anderes großes Thema aktuell. Mhm. Das ganze Thema von Servern über Clients, diese Systeme sicherer zu machen.
Cyber Security,
genau, über Social Engineering, über wirklich technische Möglichkeiten. Da suchen immer mehr Firmen danach, sich zu schützen, ist natürlich auch geopolitisch ein immer wichtigeres Thema. Das ist, glaube ich, sicherlich. Und ich muss, glaube ich, nochmal das Crypto Valley erwähnen, weil ich glaube, auch das ist, klar, im Moment, Bitcoin ist irgendwo bei, das kann man auch danach messen, den Puls im Crypto Valley, wie die Stimmung ist. Es geht nach oben. Wir erwarten natürlich auch viel, viel Tolles jetzt im nächsten Bullrun und die Firmen stellen sich auf. Es wird auch investiert in den Bereich und auch dort werden wieder Infrastrukturleute gesucht, die Smart Contracts entwickeln. Die,
aber ist das echt so ein Thema? Weil also ich habe eigentlich, also gerade ist er, glaube ich, bei 52.000 Euro in dem Dreh oder so. Sowas, ja, genau. Also ich habe bei 66 alles verkauft.
Okay.
War gut, habe ich fürs Haus gebraucht. Mal schauen. Ja, ja.
Schau mal in den Podcast mal irgendwie zurück, so, Alex.
Genau so.
Trockne ich deine Tränen.
In 5 Jahren so auf, genau. Ja, aber ich glaube, was Krypto für mich stark unterscheidet, oder halt Blockchain versus AI, ist halt einfach die Vielseitigkeit der Anwendung. Ne? Ja. Also dieses Smart Contracts-Ding, weiß nicht, also siehst du da, also ist das so? Also zumindest bei uns jetzt in dem Münchner deutschen Umfeld ist es eigentlich gar nicht mehr so spannend. Also auch in der Allianz, wenn ich schaue, oder auch Münchner Rück oder so, da sehe ich nicht, dass die da, also vielleicht weiß ich es nur nicht, ja, aber dass da so viel investiert wird in AI ist natürlich exponentiell mehr. Oder kriege ich das nur nicht mit und es passiert hier?
Ich glaube, es sind alle beides in sich wahrscheinlich Bubbles, die vielleicht auch ein bisschen disjunkt heute noch sind. Und sicherlich bist du eher in der AI-Bubble unterwegs als in der Blockchain-Bubble. Ich glaube auch, dass das Crypto Valley Schweiz da ein bisschen ein Vorreiter ist gegenüber jetzt vielleicht Deutschland, ohne jetzt sich in Deutschland groß auszukennen. Was sehen wir hier? Ich sehe viel traditionelle Banken, die jetzt Bitcoin und Ethereum anbieten als Kunde, dass ich eine Einlage in Bitcoin, Ethereum verwahren lassen kann. Mhm. Ich kann dagegen auch irgendwann leihen und so weiter. Es wird wirklich Teil des Finanzsystems bei der traditionellen Bank, also bei meiner Volksbank, wenn du so willst.
Aber das ist ja eigentlich dumm, weil dann habe ich keinen Steuer. Also in Deutschland ist es zum Beispiel so, wenn ich nach einem Jahr Haltefrist habe ich...
Ja, noch. Aber ja. Nee. Kann ja auch so bleiben. Aber auch da wird es natürlich irgendwann Steuersubstrat geben. Natürlich wird sich da der Staat auch orientieren. Ich denke, wir werden jetzt ein Adoption sehen. Dauert immer länger, als wir manchmal geduldig sind. Aber wenn man rauszoomt, ist es schon erstaunlich. Ich kann, glaube ich, Luzerner Kantonalbank, Zuger Kantonalbank, Zürcher Kantonalbank, kann ich jetzt Bitcoins deponieren und abheben und wechseln. Krass. Und wir betreuen auch Kunden in dem Bereich, die diese Custody-Lösung anbieten für die Banken. Und da brauchst du wieder auch schlaue Köpfe und Programmierer und Cyber Security und. Und das kommt in Deutschland auch. Ist, glaube ich, einfach noch eine Frage der Zeit.
Ah ja, spannend.
Und das ist wirklich Adoption. Und wenn dann wirklich klassisch Tante Erna ihre Bitcoins verwahrt und spart, ist das natürlich eine spannende Geschichte für alle Beteiligten. Trotzdem sehe ich auch im DeFi, also Decentralized Finance, viel Bewegung, Anzahl Transaktionen, Ethereum Layer 2, da passiert viel, auch auf einer Abstraktionsebene, um diese Protokolle größer und belastbarer zu machen. Wir sehen auch Use Cases, die sich entwickeln. Und ich bin einfach bullish auf das Ökosystem an sich. Ich sehe Wachstum und eine gute Stimmung, ja.
Okay, na gut. Ah, spannend. Da vielleicht auch mal den Dip dann.
Genau, also der Hype-Cycle sieht ja so aus, oder? Der hat ja ein Hype und ein Tal der Tränen. Und ich glaube, wir bewegen uns auf so ein Produktivitätsniveau, was vielleicht du jetzt noch nicht siehst, aber was, glaube ich, kommt.
Nein, ich bin ja auch. Also ich habe jetzt erstmal, also es hat erstmal ganz gut geklappt, wobei natürlich wir auch schon mal auf einem ganz anderen Level waren. Aber ich glaube, was schon ein Unterschied ist, halt tatsächlich so die, neben den Cryptocurrencies fehlt mir gerade sozusagen die Breite der anderen. Und AI ist ja krasser wie das Internet sozusagen. Also das ist ja wirklich überall in jeglicher Lebenslage präsent sozusagen. Ja, jetzt müssen wir langsam mal schon zum Schluss kommen. Jetzt hast du ein bisschen Prognose gegeben. Also erstmal vielen Dank für diesen Einblick auch hier so in das Schweizer und vor allem in dieses Züricher Ökosystem. Super spannend. Jetzt auch für mich total logisch. Ne? Es ist schön, es ist sicher, es ist, der Staat stabil, hilft mit. Genau, es ist ja mittlerweile in Europa auch nicht mehr überall safe, leider. Ja. Es ist alles, was man braucht. Man hat die Kunden um die Ecke, man hat die Investoren, auch VCs, ne, was uns ja immer noch so ein bisschen fehlt auch gerade für die Risikothemen, auch für das Scaling dann. Ne. Wir sind in Deutschland auch gut und auch in Österreich Dinge, sage ich mal, hervorzubringen. Ja, wir haben super Unis. Ich war die Woche auch zum Beispiel in Landshut, ne, und die haben extrem viele Gründungen, zum Beispiel da an der Uni. Super. Auch vor allem Female Entrepreneurship, total geil. Ja. In dem KI-Bereich. Aber was wir halt oft sehen, ist dann sozusagen, ist das ein bisschen so ein Skimming. Ne? Also dann so diese Series BC, wo es dann um die großen Themen geht, da fehlt uns dann so ein bisschen die Power. Ne? Auch Aleph Alpha. Ne, wenn es dann wirklich um die großen Investitionen geht, ist hier vielleicht mehr zu holen. Ja?
Vielleicht. Ich glaube, mit Amerika können wir es trotzdem noch auch nicht messen. Oder China. Aber ich glaube, es passiert eine Menge. Ich glaube, es gibt auch einige Unicorns jetzt hier. Kann man sich alle auch auf Google suchen. Get Your Guide ist, glaube ich, so ein Beispiel, was Deutschland und Schweiz verbindet. Waren ja Gründer von hier, die in Berlin das groß entwickelt haben. Also wir haben Scandit. Climeworks macht interessante Sachen. Sind echt einige tolle Firmen hier. Ich bin sehr euphorisch auf die Zukunft. Ja. Ich glaube auch, dass der Vektor oder Leute gehen dahin, wo sie leben wollen. Die Berge sind schön, der See ist schön, die Wälder sind grün. Funktioniert einfach alles super. Die wollen hier leben, die wollen hier gründen, die Bahn kommt. Genau, auch das ist ein Stichwort. Nein, es gefällt mir super hier und ich glaube auch immer mehr Menschen. Sieht man ja auch, dass als ich gekommen bin, waren wir 8 Millionen, jetzt sind wir 9 Millionen in der Schweiz. Das ist natürlich relativ wenig gegenüber Deutschland, aber das relative Wachstum ist sehr, sehr viel größer auch als in Deutschland.
Ja, also, und vom BIPs ist die Hälfte ungefähr, oder? Die Hälfte ungefähr Deutschland? Das Bruttoinlandsprodukt?
Weiß ich auswendig nicht. Ich hätte jetzt nicht Hälfte gesagt, aber vielleicht ein bisschen weniger. Aber es ist eine spannende Phase, oder? Zürich wächst. Wir haben natürlich auch Themen, die das wieder zweispaltig sehen lassen. Wohnungsnot haben wir hier auch mittlerweile. Mhm. Natürlich auch da, wir nennen das Dichtestress. Wir müssen auch Städte verdichten, bauliche Maßnahmen treffen. Aber am Ende entwickelt sich das Ökosystem sehr gesund. Ich bin sehr, sehr, sehr positiv und glaube, dass auch ihr dann Teil der Erfolgsstory jetzt seid, ab eurer Ansiedlung. Kommt in die Schweiz, schaut es euch an vor Ort. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Was ist so denn, das war jetzt ja schon ein schönes Abschlussplädoyer, vielleicht dazu noch, was willst du noch den Hörern mitgeben oder was ist so, hast du noch einen Tipp, was glaubst du, was wird sich jetzt gerade auch im Markt entwickeln die nächsten 5 Jahre? Vielleicht hat jemand gerade seinen Bachelor, will seinen Master machen oder jemand hat Kinder und überlegt sich, was sollen die lernen? Was wäre da noch so dein, der Tipp aus der Praxis sozusagen?
Gut, Lebensweisheiten. Für die Führungskräfte, die zuhören und sich vielleicht fragen, AI Schweiz, was ist das, muss ich das wissen? Schaut es euch unbedingt an. Ich glaube, hier passiert eine Menge. Gibt über Greater Zurich Area bestimmt auch Möglichkeiten, sich hier mal auszutauschen. Für Leute, die jetzt ihren Bachelor machen und in die Industrie einsteigen wollen, ist tatsächlich ein Challenge geworden. Haben wir vielleicht heute auch ein bisschen wenig drüber gesprochen. AI in der Softwareentwicklung führt dazu, dass ein Programmierer mehr Arbeit in kürzerer Zeit erledigen kann und auch gerade das Thema Junior-Entwickler eine Challenge ist, Einstiegsjobs, oder? Wird man vielleicht mehr Internships machen, bis man die Erfahrung hat, um eine Senior-Stelle zu bekommen? Tipp ist natürlich da, macht bei Open-Source-Projekten mit, lebenslanges Lernen mit Coursera, bleibt up to speed, sucht euch vielleicht auch ein Thema aus, was euch interessiert. Cybersecurity klingt immer erst sperrig, aber da gibt es viele tolle auch Einstiegsmöglichkeiten mit IAM und so weiter, wo man vielleicht schnell auch Quick Wins machen kann. Wird auch immer relevant bleiben, Security und AI, glaube ich, auch. Wenn ihr neugierig aufs Crypto Valley seid, auch da gibt es Kurse, Smart Contracts zu entwickeln. Ist halt ein anderer Schlag Mensch und Karriere, ist vielleicht eher für die Risk-Taker. Aber wenn man jetzt einen Bachelor hat, dann sollte man vielleicht auch ein bisschen neugierig auf sowas sein. Das wären so meine Weisheiten.
Super, ja, super, super relevant. Also ich sehe auch, dass diese Nachfrage eben und nicht nur Beratung generell nach Juniors, man muss wirklich schauen, was ist der Edge, was kann man besser als die KI? Auch weil der mal durch den Markt generell ein bisschen runtergeht, können auch die Kunden natürlich viel mehr picken, ja, und auch die Startups können mehr picken. Und dadurch, dass wir allein in Bayern haben wir über 100 KI-Lehrstühle geschaffen, damals, als wir angefangen haben, konnte man Data Science gar nicht studieren. Und dadurch gibt es natürlich auch viele Absolventen, die jetzt fertig werden. Und ich glaube auch da, wie du schon sagst, muss man seinen Edge irgendwie haben. Ne? Sei es in Erfahrung oder ein
cooles Repo. Kann auch eine Domäne sein. Also wenn ich jetzt eine Passion für MedTech habe, hey, das ist super viel wert. Die Regularien, Devices, die Daten sind anders als bei Immobilien oder bei Recruiting oder bei Drohnen und Robotics. Ja. Was übrigens auch ein spannendes Thema in der Schweiz ist, Drohnen und Robotics. Ganzes Thema für sich. Und MedTech sowieso auch. Auch das kann man in der Schweiz extrem spannend. Pharma, MedTech gründen, studieren, arbeiten. Tolle Firma auch in dem Bereich.
Mega cool.
Super.
Und wenn man eine Frage hat, dann kann man sich bei dir melden. LinkedIn
oder wie LinkedIn bist du? LinkedIn ist gut. Da findet ihr mich. Wird mich vielleicht auch verlinken oder so.
Das werden wir machen.
Eine Frage zur Schweiz beantworte ich immer gerne, wenn man hier arbeiten möchte oder wenn man hier gründen möchte, wenn man Mitarbeiter finden möchte, da helfen wir gern.
Super. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden. Vielen Dank für die Offenheit und für die Insights. Und dann sind wir am Ende der Zeit angekommen. Wir haben unseren DeLorean leider vergessen. Den schicken wir dir aber. Aber perfekt. Wir haben natürlich so eine coole Cap dabei, falls du mal kein Haarmittel am Start hast. Ja, mein Hack.
Also ich trage tatsächlich gern Cappy eher beim Wandern und in den Bergen, dann wenn die Sonne sticht, super wichtig und werde dann beim nächsten Mal an Alexander Tam denken.
Sehr gut. Alles klar. Also, vielen Dank fürs Kommen.
Danke
dir und dann gehen wir Mittagessen.
Super, machen wir.